Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne weite Welt. Heute ist der 24. Februar 2021 und dieser Podcast heißt Stabil durch den Wandel.
Der Podcast, das hat sich jetzt eingebürgert, das gibt's doch gar nicht. Also wir haben heute einen blauen Himmel mit Wolken davor, aber das sind eben halt Schäfchenwölkchen und die Luft ist ganz klar und der See erscheint grau, meliert, changierend mit Silberelementen.
Also du hast praktisch alles genannt, dass ich nicht mehr nachhaken muss. Silberfünkchen sehe ich sogar.
Ich sehe sie jetzt gerade auch, direkt über den Schnee.
Okay, wir fangen an, ihr Lieben, denn wir haben heute wieder viele Punkte auf dem Programm. Beginnen wollen wir mit einer Zuschrift, die dazu geführt hat, Andreas, dass du tief in ein Thema eingestiegen bist. Und zwar hat sich der Corona-Blog, der ja wirklich immer mehr erhellende Punkte in die ganze Impfgeschichte bringt, sich beschäftigt mit der Firma BioNTech und dem Geschäftsführer Ugur Sahin. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, tut mir dann leid hiermit. Und Andreas, du hast dich der Sache dann näher angenommen, denn die schrieben, interessant ist, dass Herr Sahin 2019 ein Jahresgehalt von über 7 Millionen Euro bezogen hatte, obwohl der Konzern 200 Millionen Euro Verlust gemacht hatte und auch Investitionen der Europäischen Investmentbank in die mRNA-Impftechnologie vor dem Pandemieausbruch, also im Jahr 2019, scheint interessant. Und da bist du auch hellhörig geworden. Und du hast ja nun wirklich guten Durchblick, so was Börsengeschäfte, Börsengänge, Entwicklungen von Unternehmen angeht. Und es ist interessant. Fang doch mal an, was du da rausgefunden hast.
Ja, ich denke mal, dadurch, dass ich mich hauptberuflich damit beschäftigt hatte über Jahrzehnte, komme ich da relativ gut klar, auch in diesen allgemeinen Strukturen der großen, ich sage mal, Systeme, in die man einsteigen muss, dann in die verschiedenen Computerprogramme international, in die entsprechenden Exchanges. Also, das Interessante ist, es liest sich fast wie ein Krimi, der da läuft. Das erinnert mich an Robert Ludlum, der hat Politthriller geschrieben und so kommt es einem manchmal ein bisschen vor.
Ich möchte mal ganz kurz noch etwas vorausschicken. Es kann sein, es werden ja wahrscheinlich wieder einige Kollegen diese Themen aufgreifen und weiterentwickeln, bis sie denn dann endlich im Mainstream landen. Wir kommen nachher darauf, wie er gerade wieder hinterherhinkt, der Quantitätsmedienkomplex kartellmäßig. Und es mag hier vielleicht das eine oder andere wie eine Verschwörungstheorie klingen, was du aber gemacht hast, Andreas, du hast hier ganz reale Zahlen, die eigentlich für jedermann zugänglich sind, wenn man sie denn entziffern kann, herausgearbeitet und zählst eins und eins zusammen. Also eine ganz normale journalistisch halbwissenschaftliche Arbeit.
Richtig, also meine Devise ist ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, aber wir haben momentan das ARD-Prinzip, alles redet durcheinander und da wollen wir ein bisschen aufklären. Und 2019, der Jahresabschluss liegt nun vor und interessant war auch von der BioNTech und das Vorstandsmitglied, der Herr Sahin, der hat ganz deutlich gesagt, wir haben diesen Tag herbeigesehnt und das kann man gut nachvollziehen, dass er sich diesen Tag herbeigesehnt hat, denn mittlerweile sieht das Unternehmen ja ganz anders aus als im Jahre 2019, denn da schrieb das Unternehmen noch einen Gigaverlust genau von 179 Millionen minus. 179 Millionen, das ist normalerweise ein kritischer Wert, auch bei einem solchen Unternehmen. Aber im Jahresabschluss liest man dazu eine Begründung, die muss ich mal ganz kurz halb zitieren. Da schreibt man nämlich, BioNTech verfolgt das Ziel, neue Therapien gegen verschiedene Krankheiten zu entwickeln. Diese Aktivitäten erfordern im jetzigen Stadium noch hohe Investitionen. Daher misst das Unternehmen seinen Geschäftserfolg nicht primär an finanziellen Kennzahlen, sondern an seinen Forschungsleistungen.
Wann war das?
Das war im Jahre 2019 zum Jahresabschluss.
Also vor dem offiziellen Ausbruch der sogenannten Pandemie.
Ja, natürlich, lange davor. Der Verlust übrigens 2018 war bereits auch 48,2 Millionen und im Jahr 2017 85,9 Millionen. Also das sind schon richtig riesen...
Millionen.
Also fast 86 Millionen. Das heißt also, seit Jahren macht der Konzern gigantische Verluste in zigfacher Millionenhöhe. Trotz der horrenden Verluste, und das ist spannend, was du gerade gesagt hattest, zahlte der Konzern allein im Jahr 2019 dem Vorstand insgesamt 19,6 Millionen Gehalt. Und davon bezog der Herr Sahin alleine in diesem Jahr vor der Pandemie ein Jahresgehalt von 7.064.000 Euro.
Jetzt eine Frage, die Verschwörungstheoretikern natürlich naheliegen würde. Und deswegen möchte ich sie hier aufgreifen, weil sich derartige ja hier auch tummeln. Andreas, es klingt ja oder es möchte fast klingen wie eine Art Vorbereitung.
Ja, es klingt ein bisschen so, denn die Frage ist natürlich tatsächlich zu stellen.
Ja, und die Frage ist auch, wie es möglich ist, bei einem solchen Unternehmen, bei solch unglaublichen Verlusten, diese Gehälter zu zahlen.
Ja, es geht sogar noch weiter. Da gibt es sogar noch einen interessanten Zusatz in dem Jahresabschluss. Und da steht zum Beispiel drin, dass für den Vorstand kurzfristige Anreizvergütungen von bis zu maximal 50% des Jahresgrundgehaltes, die kommen also obendrauf, ausgelobt werden. Die Höhe hängt also von der Erreichung, und das ist interessant, bestimmter Unternehmensziele in einem bestimmten Geschäftsjahr ab. Und dabei geht es interessanterweise nicht um die Kennzahlen der finanziellen Profite, sondern bestimmter Entwicklung. Das heißt, man ist ganz klar auf ein Entwicklungsstadium ausfokussiert, und das wundert einen, weil die meisten Unternehmen natürlich relativ schnell in Probleme kommen, wenn sie nicht relativ schnell auch Gewinne machen. Und deshalb ging das Unternehmen ja 2019, weil es auf Fremdkapital angewiesen war, an die Börse, und zwar über die Nasdaq, und die SEC in den USA haben diesen Vorgang natürlich genau überwacht.
Ja, und diese Begriffe Nasdaq oder SEC, die hört man ja ständig. Vielleicht kannst du mal erklären, was eigentlich genau dahinter steckt.
Ja, okay, also die Nasdaq ist natürlich ein Fachbegriff. Das ist eine Art Index, wo verschiedene Werte zusammengefasst werden. Wörtlich übersetzt heißt das National Association of Security Dealers Automated Quotations. Das sagt ein relativ wenig aus. Das ist also quasi ein Index wie der DAX, bloß eben halt in USA. Und wenn über diesen Index ein Unternehmen an die Börse geht, dann gibt es natürlich eine Sicherheitsbehörde, die heißt SEC, die Security Exchange Commission, und die hat natürlich auch, als die Unternehmung BioNTech an die Börse ging, an den Herrn Sahin am 16.07.2019, direkt vor dem Börsengang, einen Brief geschrieben, und da stand drin, wörtliche Rede, das ist wirklich historisch, was wir hier machen. Bitte stellen Sie klar, dass keine mRNA-Immuntherapie in Ihrer neuen Kategorie von Therapeutika zugelassen ist, und stellen Sie die Risiken und Kosten dar, die damit verbunden sind, dass einige Ihrer Produktkandidaten als Gentherapien klassifiziert werden. Und die Antwort von Herrn Sahin vermutlich, also zumindest von der BioNTech, war dann ein paar Tage später: Es gibt derzeit keine zugelassenen mRNA-Immuntherapieprodukte. Jeder der Produktkandidaten, das sind die Dinge, die man dort entwickelt, die innerhalb der mRNA-Plattformen, also der genetischen Manipulation des Unternehmens entwickelt werden, einschließlich der Produkte, und hier wird es interessant, gegen Infektions- und seltene Krankheiten stellen potenzielle First-in-Class-Chancen dar. Und was man damit meint, das kann man natürlich heute erkennen. Das heißt, man ist dann also die Nummer eins konkurrenzlos, und das genau im Interesse dieser Infektionskrankheiten, die hier natürlich jetzt plötzlich interessanterweise aufgetreten sind. Und bei dieser Sicherheitsbehörde, als das Unternehmen 2019 an die Börse ging, gab es noch ein zusätzliches Dokument vom 7.9.2020, dass die BioNTech den Verkauf von sogenannten unregistrierten Aktien im Wert von $250 Millionen anzeigt, aber der Käufer wird nicht genannt.
Also erstmal ist es super interessant, dass das, was du vorher, dieser Briefwechsel zwischen BioNTech und der SEC, dass das also im Spätsommer 2019 stattgefunden hat. Und wenn du jetzt sagst, 250 Millionen US-Dollar, der Käufer wird nicht genannt. Wie kann man denn, also ist ja wirklich jetzt eine Frage, quasi anonym solche Investitionen tätigen?
Ja, also es gab ja früher mal verschiedene Aktiensysteme, die will ich jetzt gar nicht erklären. Das sind dann sogenannte Inhaberaktien und da gehört das, die man anonym kaufen und verkaufen kann. Aber heute sind die Aktien eigentlich so gebaut, dass sie auf der Rückseite der Aktie beziehungsweise in einem Aktienregister den Namen und die Anschrift des Inhabers der Aktie registriert. Das sind dann nämlich sogenannte vinkulierte Namensaktien. Das heißt, die werden dann verkauft, das nennt man dann per Indossament. Man verkauft sie an einen anderen und dann wird der Name gestrichen und der neue Name wird auf die Aktie raufgeschrieben beziehungsweise in den elektronischen Medien dann eben halt archiviert. Und das wird heute kaum noch gemacht, weil heute werden also nur noch vinkulierte Namensaktien, also mit Name und Adresse der Leute eben halt gekauft und verkauft. Aber man muss wissen, dass nicht jedermann solche unregistrierten Aktien kaufen kann, sondern nur Personen, die mindestens über 1 Million Dollar an Kapital verfügen oder 200.000 Dollar an Jahreseinkommen haben. Also hier hat sich eine bestimmte Gruppe abgesetzt, die hier im anonymen Bereich quasi im Dunkeln fischt. Aber gehen wir wieder zurück zum deutschen Jahresabschluss. Das fand ich auch sehr interessant. Im Rahmen eines sogenannten Mitarbeiteraktiensoptionsprogramms sollen ausgesuchte Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, eigene Aktien zu kaufen. Das klingt so nach Mitarbeiter, dass die motiviert sind und dass eben halt auch die Leute, die dort arbeiten, die Möglichkeit haben, sich am Unternehmen beteiligen und so weiter. Aber der ausgewählte Mitarbeiter war offensichtlich Herr Sahin persönlich, ganz allein. Im September 2019 kaufte der mal eben 4.374.963 Stammaktien im Wert von 13,60 Euro das Stück. Das heißt, Herr Sahin kaufte Aktien im Wert 2019 im Wert von 59.499.000 Euro. Und jetzt durch die Corona-Pandemie, das ist fast eine glückliche Fügung aus Aktionärssicht, ist der Aktienkurs auf 96 gestiegen und damit sind seine Aktien heute 422 Millionen wert. Also von 59 Millionen auf 422 Millionen gestiegen. Interessant ist wieder, dass hier der Herbst 2019 auftritt.
Ja, also erstmal kann man ja sagen, Zapperlott, da hat einer aber richtig Glück gehabt, oder eine gute Nase.
Ja, und man wundert sich dann natürlich auch, dass dann am 17. Dezember 2019, man darf nicht vergessen, der Laden hat gerade 200 Millionen knapp Minus gemacht. Ja, also zu einem Zeitpunkt, wo das Wort Corona in Deutschland und Europa fast noch gar keiner kannte, da hat trotzdem die Europäische Investmentbank einen Vertrag mit der BioNTech geschlossen und gewährte dem Konzern eine Finanzierungshilfe in Höhe von 50 Millionen Euro zusätzlich. Ist schon interessant. Bei 200 Millionen Verlust und diesen gigantischen, immerhin knapp 20 Millionen Vorstandsgehältern, die sie alleine bezahlen, das passt ja irgendwie nicht zusammen.
Ja, wie geht denn das, dass so eine Bank solche Entscheidungen treffen kann, wenn doch klar ist, dass es sich ja eigentlich, ich will jetzt das Wort Pleiteunternehmen nicht nennen, aber was die Zahlen, die du genannt hast, vorhin angeht, sah es ja nicht zu rosig aus. Wie kann man so eine Entscheidung treffen?
Naja, man argumentiert hier, dass hier der Ausbau der Fertigungsmöglichkeiten für mRNA-basierte Produktkandidaten aufgebaut werden soll.
Wann war das?
Das war 2019 im Dezember. Also noch vor der offiziellen Corona-Geschichte. Und du hast völlig recht, wie können denn solche Investmentbanken das machen? Jetzt muss man wissen, was ist eigentlich eine europäische Investmentbank? Das ist eine Bank, die das letzte Mal auch juristisch geändert wurde und eingeordnet wurde im Vertrag von Lissabon, der europäischen, ich sage mal, Verfassung, so hatte man das genannt. Interessant ist, wer sind die handelnden Personen dort? Das ist der oberste Boss, ist übrigens der Werner Hoyer, der ist aus Wuppertal und das ist ein ehemaliger Politiker, war Staatsminister im Auswärtigen Amt und stellvertretender FDP-Bundestags-Fraktionsvorsitzender. Und dann kommt dazu ein Rat der Gouverneure. Und der Grad der Gouverneure, das sind diejenigen, die festlegen, welche Objekte finanziert werden. Das sind letztendlich, also die Kreditpolitik festlegen, das sind ehemalige oder meistens auch noch amtierende Finanzminister der einzelnen Staaten. Wir sehen also die totale Verflechtung der Politik der EU und eben halt auch dieser Banken in Verbindung mit einem Pharmakonzern, der nur Verluste macht, wo gigantische Gelder transportiert werden. Also schon eine wirklich komisch anmutende Geschichte. Und last but not least, wer fehlt natürlich auch nicht? Die Bill und Melinda Gates Foundation als weiterer Sponsor.
Wie genau kann man die einordnen?
Ja, eigentlich verwundert das nicht wirklich, aber im Jahresabschluss 2019 tritt natürlich die Bill & Melinda Foundation auch auf. Und zwar haben die am 30. August 2019, das ist alles in der gleichen Zeit, haben sie also BioNTech-Vereinbarungen geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat BioNTech im September 2019 eine erste Kapitalinvestition in Höhe von knapp 50 Millionen Euro wieder von Bill & Melinda Gates erhalten.
Jetzt kann ich mich erinnern, dass im April 2020 Bill Gates ja bei den Tagesthemen über 10 Minuten bekommen hatte, Sendezeit, in denen er ankündigte, dass 7 Milliarden Menschen geimpft werden sollen. Späterhin hat er das dann erhöht auf 14 Milliarden Impfdosen, die dringend notwendig seien, weil jeder doppelt geimpft werden soll. Wenn ich mir jetzt die Entwicklung der Aktie BioNTech ansehe, was du genannt hast, 2019 13,60 Dollar wahrscheinlich, ja. Ne? US-Dollar nehme ich mal an.
Und zwar Euro.
Oder Euro, okay, Euro. Und 2021 liegt sie dann bei 96
genau, bei
Euro, bei knapp 100. Dann kann man ja sagen, das Geschäft hat sich gelohnt. Also Bill Gates hatte eine gute Nase und ist auch da rechtzeitig eingestiegen. Entschuldige bitte, wenn ich das sage, aber wenn man diese Namen im Zusammenhang auch mit diesem Sachthema hört, dann wird man natürlich einen gewissen bitteren Beigeschmack nicht los. Es klingt nach Verschwörung.
Ja, also das Spannende ist, und das ist natürlich Zufall, davon gehen wir aus, denn wir wollen ja keine Verschwörung unterstellen, dass alle großen Akteure, Bill & Melinda Gates Stiftung, die Europäische Investmentbank, die gesteuert wird von Finanzministern der Europäischen Union und alle anderen, inklusive der Herr Sahin, genau zum optimalen Zeitpunkt investiert haben. Nicht gut, sondern nahezu optimal in ein Unternehmen, welches eigentlich finanziell, wenn man sich die reinen Finanzdaten anguckt, am Ende wäre, bei diesen großen Verlusten genau an der richtigen Stelle investieren und genau ein Jahr später bereits gigantische Gewinne fließen. Also gut, wenn wir uns jetzt auch noch mal ansehen, was du sagst mit der Verschwörungstheorie, das World Economic Forum, welches die mit Great Reset machen, die Zerstörung der Staatsfinanzen, die momentan tatsächlich stattfindet. Great Reset oder das neue Wort ist ja Build Back Better, wie es so schön heißt, BBB. Ja, die gesamte Mittelstandszerstörung.
Also das musst du erklären, Build Back Better heißt ja mehr oder weniger eine Art Rückbau, was jetzt wie ist auch eine Art Reset. Nur das Wort möchte man, glaube ich, nicht mehr benutzen.
Ja, das Wort, ja, Build Back Better ist eigentlich ein Begriff, der entsteht dann, wenn etwas komplett zerstört wird. Wir haben ja eine Zerstörung der Ökonomie wie nach einem Krieg, bloß ohne richtigen Krieg, wie wir es bisher kannten. Der Krieg läuft heute anders ab. Und jetzt geht es ja um den Neuaufbau. Und dieser Neuaufbau soll dann natürlich besser sein. Und da kommen dann die Vokabeln rein, wie Klimaerwärmung, CO2 und all diese komischen Deindustrialisierung und die sozialistischen Maßnahmen, die wir jetzt hier haben. Also, und wir sehen gleichzeitig die gigantische Pharma-Machtentwicklung und der entsprechenden Oligarchen der Nichtregierungsorganisation. Also alles in allem, wenn man das so sieht, vermittelt sich da für mich ein Bild, welches weniger Fragen als mittlerweile Antworten aufwirft.
Jo, also man muss sich denn dann nur noch die weiteren Maßnahmen ansehen, zu denen wir jetzt kommen werden, ja. Was nämlich das Leben der Menschen erheblich erschwert beziehungsweise in Teilen schon fast unmöglich macht. Ich möchte aber vorher noch eine abschließende Frage zu diesem Thema stellen. Andreas, BioNTech oder BioNTech, wie viele es auch aussprechen, seid nämlich BioNTech zusammenarbeitet mit Pfizer. Und das ist ja nun ein amerikanisches Unternehmen. Die werden ja in einem Atemzug genannt. Kannst du was zu dieser Konstellation sagen?
Naja, die BioNTech ist ja letztlich in der Nasdaq gelistet. Das bedeutet ein US-amerikanisches Unternehmen. Und da gibt es natürlich noch weitaus mehr Verflechtungen, die man auch einsehen kann. Wenn man die Security Exchange Commission aufruft in New York, kann man sich die gesamten Geschäftsberichte runterladen. Die sind öffentlich zugänglich. Allerdings können die meisten Menschen sie einfach nicht verstehen. Sie ist erstmal in einem kaufmännischen und juristisch sauberen Englisch verfasst. Und zweitens kann man natürlich relativ schwer dann auch erkennen, ich sage mal, welche Bilder vermittelt werden sollen gegenüber den Tatsachen, die dahinter stehen. Aber zwischendurch findet man natürlich durchaus Kapitalverflechtungen. Und wenn wir wissen, dass letztlich die großen Nichtregierungsorganisationen hier wieder maßgeblich sind in der Entwicklung, würde es mich nicht wundern, wenn hier auch Fusionen angelegt sind. Was ich am interessantesten finde, ist, dass ausgerechnet in Deutschland in Mainz eine kleine Bude im Prinzip mutiert zu einem Unternehmen, welches die gesamte Welt aus deutscher Sicht mehr oder weniger abimpfen lässt, durchimpfen lässt. Und man fragt sich natürlich, wenn da was bei den Impfungen schief geht, dann wird wahrscheinlich nicht die Nasdaq, die wird nicht genannt, auch nicht der amerikanische Konzern wird dort genannt, sondern ein deutsches Unternehmen aus Mainz. Das macht mir so ein paar Gedanken.
Jetzt atmen wir einmal tief durch und wenden uns den anderen Themen zu. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle ganz kurz allen, die jetzt hier zuhören, Folgendes sagen. Manche sind jetzt schon an dem Punkt angelangt, wo man den Kaffee auf hat, wo man sagt, was denn jetzt eigentlich noch alles? Und ich möchte ganz kurz nur in wenigen Worten sagen, es gibt jetzt Leute, die sagen, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, ich kümmere mich nur noch um meine Gartenarbeit. Schön, wenn man das machen kann, wunderbar. Wichtig ist dennoch, immer wachsam zu bleiben. Beweglich nicht nur im Geist, das trainieren wir ja hier an vielen Stellen, sondern auch im Verstand, nämlich mit einem wachsamen Auge auf die Entwicklungen schauen. Und ich kann nach all dem, was ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, was ich so an Erkenntnis gewonnen habe, kann ich nur sagen, ich werde mich nicht impfen lassen. Das hat übrigens jetzt auch der Musiker Michi Reinke in einem Taxi nach Paris, kennst du, ne? Mhm. Der hat sich auch zu Wort gemeldet und hat selber aus früheren Impfungen her Schäden zurückbehalten. Und er sagt schon, alleine aus diesem Grund wird er sich nicht impfen lassen, zusätzlich natürlich angesichts dieser kurzen Entwicklungszeit, die bei einem so neuartigen mRNA-Impfstoff überhaupt gar nicht kalkulierbar ist. Und dafür muss man ja kein Virologe oder kein Epidemiologe sein oder Mediziner irgendwelcher Art, sondern da genügt dann wieder der gesunde Menschenverstand beziehungsweise vom Geist beeinflusst ist auch eine Empfindung, die einem sagt, Stopp, Vorsicht.
Ja, ich habe gerade heute zufällig gesehen, dass der Tagesspiegel, und das ist ja nun wirklich ein Blatt, welches als Quantitätsmedium ruhigen Gewissens bezeichnet werden darf, selbst die geben offen schon zu, dass mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland eine Impfung verweigern wollen. Das finde ich schon interessant. Und wenn die solche Zahlen schon zugeben, dann ist der Anteil vermutlich weitaus höher.
Ja, auch beim Pflegepersonal, bei den Ärzten und so weiter, in der Krankenhausarbeit, es ist ein großer Teil. Zuweilen sind es nur noch 20%, die sich freiwillig impfen lassen wollen. Und ich meine, angesichts solcher Informationen, wie wir sie auch heute hier wieder ein bisschen näher beleuchten, alles offen zugänglich übrigens, eigentlich wäre das die Aufgabe der Quantitätsmedien, sowas mal genauer durch Fachleute in Augenschein zu nehmen. Aber offenbar ist das im Moment das Los der freien Medien, dass sie solche Dinge anstoßen müssen. Wir kommen nachher noch zu weiteren Themen, die wir mit angestoßen haben mit anderen freien Medien und die jetzt so langsam den Weg zu den zu den Mainstream-Medien finden.
Also es ist interessant, ich hatte gerade gestern ein Telefonat mit einem verzweifelten Betreuer, der behinderte Personen betreut und das in einem größeren Stil. Die sind auch viel geistig behindert und zwar Menschen zwischen 20 und 60 sind das dort. Und das ist in Gruppen eingeteilt und dieser Betreuer sagte mir ganz klar, dass die ganzen Mitarbeiter sich alle nicht impfen lassen wollen, bis auf einen einzigen und das ist einer an der Rezeption gewesen. Und dass die Insassen, sag ich mal, die Behinderten allerdings, die keine Entscheidung für sich treffen können, mehr oder weniger zwangsgeimpft wurden. Und dass die dramatischen Ausfälle und die Nebenwirkungen gigantisch waren. Aus ihrer Gruppe alleine, wo nur 16 Personen drin standen, sind 2 mit epileptischen Anfällen ins Krankenhaus eingeliefert worden und so weiter. Das war schon eine ziemlich verzweifelte Situation, wenn man das dann hört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Menschen anhöre, wir haben gute Kontakte, die tatsächlich mit den Menschen vor Ort zu tun haben, da sind die Erfahrungen wirklich bedenklich.
Ich muss auch eine Sache sagen, ich bekomme hier viele Zuschriften von euch, du ja auch, Andreas, in denen Einzelfälle geschildert werden. Wir können hier nicht alle abbilden. Wir nehmen das zur Kenntnis und sie dienen auch dazu, unser persönliches Bild weiter abzurunden. Da ist viel Verzweiflung, da ist viel Hilflosigkeit. Und noch einmal, bleibt trotzdem wachsam. Schaut euch weiter an, was passiert. Wir kommen gleich zum Thema digitaler Impfpass, der jetzt auch mit allen Kräften vorangetrieben werden soll. Gestern hieß es noch, ab Anfang 2022. Heute sagt Herr Spahn schon besser, viel früher. Also die Frage ist ja auch, Andreas, was ist es, was Sie in eine solche Eile versetzt, unter diesen Druck setzt, dass jetzt alles innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen passieren soll?
Naja, ich verweise da wieder auf BioNTech, die ja im 2019 nicht nur im Jahresabschluss, sondern auch im Quartalsbericht deutlich beschrieben haben, dass sie es zwar nicht erwarten, aber definitiv nicht ausschließen können, dass schwerste Folgeschäden kommen können, auch nach langen Abläufen, also lange nach der Impfung und die auch zu großen Todesfällen führen können. Also werden irgendwann tatsächlich, beispielsweise nach 1 oder 2 Jahren, plötzlich angeblich sollen ja die Nebenwirkungen erst nach der 2. oder 3. Impfung erst richtig voll austreten. Denn es dauert ja auch, wenn eine Zelle verändert wird und diese Zelle diese Veränderung annimmt und sich dann teilt, bis das dann den gesamten Körper betrifft und bemerkbar ist, weil das ist ja eine Exponentialfunktion, dann ist es natürlich schwierig und das kann lange dauern. Und wenn dann es plötzlich heißt, oh, wir haben da einen Riesenfehler gemacht, und die Politik entschuldigt sich im großen Stil oder würde sich dann entschuldigen und sagen, das haben wir alle nicht gewusst und das haben wir alle nicht geahnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber vorsichtig vorher als die Entschuldigung nachher.
Ja, jetzt beenden wir an dieser Stelle das Thema, was wir machen. Wir versuchen aufzuklären, wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und die Menschen, die sich dafür interessieren, um vielleicht auch sich selbst und ihre eigene Familie zu schützen, für die sind wir hier. Alle anderen, die sagen, wow, ma, das ist ja alles Verschwörung und so weiter. Ja, dann ruht weiter auf dieser Ebene und lasst euch dann Wochen und Monate später überraschen, wenn die Themen denn auch zögerlich in den Mainstream-Medien aufgegriffen werden. So, wir hatten hier letzte Woche und vorletzte Woche und auch davor gesprochen über Hinweise und Informationen, was die Lieferkette angeht. Und wir hatten ja einige Hinweise darauf bekommen, die wir auch an euch weitergegeben haben, dass es gewisse Entwicklungen jetzt geben wird in der Logistik in Deutschland. Vor allem eben auch der Hinweis, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Auch das wurde hier vorher schon angekündigt. Und mit dem Hinweis, dass die Lieferketten zusammenbrechen müssen, dass es gar nicht anders geht. Und vor wenigen Tagen, am 18. Februar, hat der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel geschrieben. Darin heißt es: Bitte retten Sie die Versorgungssicherheit, beenden Sie das Grenzchaos. Einreisebeschränkungen und Grenzchaos unterbrechen die Lieferketten und setzen die Versorgungssicherheit aufs Spiel. Jetzt möchte ich nochmal kurz für alle, die es noch nicht wissen, darauf hinweisen, dass Bundeskanzlerin Merkel 2015 alle Grenzen aufgerissen hat für eine bedingungslose Einwanderung und jetzt ohne Abstimmung mit den EU-Ländern, die angrenzen, die Grenzen dicht gemacht hat wegen des Virus, weil das Virus aus ihrer Sicht vielleicht gar nicht über eine Grenze kann. Und das führt eben zu Lieferengpässen und das führt dazu, ich werde das jetzt mal vorlesen, kurz was die geschrieben haben. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, in mittlerweile 3 unbeantworteten Brandbriefen an den Chef des Bundeskanzleramts, das ist Helge Braun, und die Ministerpräsidentenkonferenz über die Auswirkungen der deutschen Corona-Regelungen auf die Lieferketten und damit die Versorgungssicherheit, haben wir an Bund und Länder appelliert, den grenzüberschreitend funktionierenden Güterverkehr umfassend von Test- und Quarantänepflichten auszunehmen. Diese Hilferufe wurden nicht erhört. Ausnahmen für den Güterverkehr gibt es allenfalls partiell. Dies widerspricht nicht nur den auf europäischer Ebene vereinbarten sogenannten Green Lanes, sondern führt zu einem unbeherrschbaren Regelungs-, Kontroll- und jetzt zum Grenzchaos im Güterverkehr. Dadurch brechen aktuell die Lieferketten zusammen und die Versorgungssicherheit von Wirtschaft und Gesellschaft kann nicht mehr gewährleistet werden. Wir sehen uns daher gezwungen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie mit diesem Weckruf daran zu erinnern, dass die Versorgungssicherheit der Gesellschaft nie gegen den Gesundheitsschutz ausgespielt werden darf. Dies gilt umso mehr in einer pandemischen Lage, in der eine lückenlose Versorgung der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft unerlässlich ist, um Panik zu vermeiden. Dann heißt es weiter in dem Schreiben, die aktuelle Situation an den Grenzen ist dramatisch und von Chaos geprägt. Lkw stehen in kilometerlangen Staus am Brenner sowie an der Grenze von Tschechien nach Deutschland. Die Lkw-Fahrer drängen sich in gefährlicher Weise an den wenigen provisorisch eingerichteten Testzentren, wie zum Beispiel vor dem Brenner in Sterzing oder am Grenzübergang Weidhaus. Die mittelständischen Transportunternehmer sowie die Lkw-Fahrer wenden sich daher hilfesuchend an uns, an diesen Bundesverband. Ein Fahrer bringt die Situation auf den Punkt mit der Aussage, seit Monaten bin ich nicht mehr in einer derart dicht gedrängten Menschenansammlung gewesen. Wenn ich bislang kein Corona bekommen habe, dann jetzt.
Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt also 2 Aspekte in dieser Geschichte, denn hier wird letztlich die Corona-Infektion und Ausweitung begünstigt, weil die ganzen Fahrer dann an irgendeiner Teststelle stehen müssen da vorne, wo man denn die Tests machen muss. Und dann stehen die in der Reihe in großen Trauben und Truppen zusammen und warten, dass einer nach dem anderen durchgetestet wird. Dazu müssen sie ihren Wagen verlassen. Würden sie in ihrem Wagen sitzen bleiben und durch das Land einfach durchfahren, wäre die Gefahr weitaus geringer. Aber was wir hier wieder erkennen bei diesem Thema ist, dass wir unsere Nase wieder vorne haben. Man muss sagen, leider. Denn man wünscht sich ja manchmal, dass man sich doch eher irrt. Wir haben durch unsere Informationsgeber, die wir haben, natürlich schon im Vorfeld genau auf dieses System Rescue Logistik 4.x hingewiesen, wo man sagt, dass Ende des ersten Quartals 2021 eine Notfallversorgung sichergestellt werden soll, die spätestens im zweiten Quartal auch anlaufen soll. Da geht es so weit, dass man die Produkte der Supermärkte von 20.000 Produkten bis auf 800 runterfahren würde. Das bedeutet also tatsächlich eine massive Einschränkung der Produkte und auch tatsächlich nur noch Versorgungsstationen, wo die Menschen dann zum Einkaufen nur noch 15 Minuten Zeit haben. Gleichzeitig haben wir diese gesamten Dinge natürlich auch dieser Logistik erklärt im Detail. Und genau das zeigt sich jetzt hier ganz offen, dass das jetzt immer deutlicher wird. Ja, es ist interessant, dass immer kurz verzögert dann tatsächlich auch im Mainstream die Dinge dann ankommen, denn diese Dinge werden ja mittlerweile auch im Mainstream diskutiert.
Ja, also das heißt, auch wieder hier sehenden Auges ins Chaos. In Berlin weiß man um die Nöte. In Berlin weiß man um die Umstände, was vor allem auch drohen muss, wenn nicht ganz schnell eingegriffen wird. Aber in der Richtung passiert gar nichts. Unterm Strich kann man zusammenfassen, kein Essen mehr für die Bevölkerung, aber dafür Impfstoff satt.
Ja, genau so ist es.
Und am Ende schreiben die beiden Verantwortlichen des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, nämlich Professor Dr. Dirk Engelhardt und Jens Pawlowski, der Vorstandssprecher, Leiter Repräsentanz Berlin. Sehr geehrte Frau Kanzlerin, bitte retten Sie die Versorgungssicherheit und beenden Sie dieses Grenzchaos. Das Zusammenbrechen der Lieferketten steht direkt bevor. Sobald ein weiteres Virusvariantengebiet dazukommt, können wir die Versorgung nicht mehr sicherstellen. Also deutlicher geht es nicht. Das sind die Leute, die die gesamte Logistik in der Hand haben. Andreas, wir hatten darüber gesprochen. Die Informationen gingen auch in die Richtung, dass es am Ende dann in den Supermärkten nicht mehr wie bislang üblich circa 20.000 verschiedene Produkte geben könnte, sondern am Ende nur noch zwischen 800 und 1.000. Das ist so die Information, auch intern gewesen. Das heißt, wer bis dahin sich nicht abgesichert hat, auch vorgesorgt hat, der wird auf jeden Fall Probleme bekommen.
Ja, man muss einfach wissen, dass die Logistik im Notfallsituation, wie sie jetzt vorliegen könnte, gesteuert wird über das Bundesinnenministerium unter dem Bundesverkehrsministerium. Und die haben ein entsprechendes SCM, Supply Chain Management, SCM Board eingerichtet, die das machen sollen. Das heißt, die gesamte Logistik aufbauen über die Computer-IT unterstützte Überwachung bis hin zur Aufteilung in Postleitzahlengebieten, wo tatsächlich dann auch die Versorgung der Menschen dann stattfinden soll. Das Ganze läuft vorn und hinten übrigens nicht vernünftig und sie kommen im Prinzip gar nicht richtig voran, auch mit den entsprechenden IT-Programmen und so weiter. Das heißt, auch dort besteht Druck. Auch diese Leute stehen massiv unter Druck und Verzweiflung. Und man wundert sich, dass sich hier auch ein Verkehrsminister Scheuer oder ein Herr Seehofer nicht meldet dazu und sagt, Kinders, wir haben hier ein ernstes Problem, wir sind damit verantwortlich mit unseren Ministerien, können aber eine Notfallversorgung nicht wirklich sichern. Von Frau Klöckner erwarte ich da an der Stelle sowieso nichts. Aber das hätte jetzt theoretisch eigentlich sein müssen. Nichts dergleichen passiert und wir sehen, dass diese Strukturen jetzt eben wirklich vor unseren Augen zusammenbröseln und diese Brandbriefe sind ja nun wirklich ernst zu nehmen, aber irgendwie setzt man sich im Rahmen dieses Regimes tatsächlich mit dem Hintern einfach drauf und sagt, egal, wir machen einfach weiter.
Schönes Bild, das du da gerade gemalt hast. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Inzidenzwert. Auch da hatten wir berichtet, da ging es ja zu der Zeit noch um einen Inzidenzwert von 100, als wir darüber gesprochen haben. Und die Information war, dass dieser Inzidenzwert weiter und weiter runtergesetzt werden wird, sodass man einfach die Leute in Schach halten kann, dass niemand mehr lockern kann, weil man sagt, ja, der Inzidenzwert stimmt nicht. Und Kanzleramtschef Helge Braun hat jetzt in geheimer Runde gesagt, das hat die Bild-Zeitung veröffentlicht, es sind überhaupt keinerlei Öffnungen derzeit möglich und hat dann diesen Stufen, einen vierstufigen Öffnungsplan für Deutschland in Auftrag gegeben. Und während Frau Merkel ja noch am Montag gesprochen hat in den CDU-Gremien von einer Sehnsucht nach einer Öffnung. Sie hat also auch fabuliert von Öffnungspaketen, die zu schnüren seien, von Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie und Kultur. Wahrscheinlich bekommt sie so viele Zuschriften, erboste und wütende, dass sie solche Sätze mal fallen lässt. Aber mit der wirklichen Umsetzung hat das nicht viel zu tun. Denn Helge Braun als Kanzleramtschef sagt, geht alles im Moment gar nicht. Er begründet es mit steigenden Infektionszahlen. Das muss man aber eben kritisch sehen, denn die 7-Tages-Inzidenz stieg vom 14. bis zum 21. Februar laut RKI von 57 auf 60 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Wir sind ja inzwischen von 100 auf 50 gegangen, von 50 auf 35 und nun ist die nächste Stufe und die ist auch schon angekündigt, dass der Inzidenzwert auf 10 gesenkt werden wird.
Richtig, wir haben bereits vor 2 Wochen oder noch früher schon darüber berichtet und zwar ziemlich ausführlich. Und das nächste, was dann kommen wird, ist No-Covid. Das heißt, auch 10 wird dann nicht kommen, sondern No-Covid. Und das ist eigentlich gar nicht machbar.
Doch, 10 kommt, aber nur als Zwischenstufe.
Als Zwischenstufe und dann wird man eben halt sagen null. Und da wird es natürlich wirklich komisch, wenn man ein Grippevirus komplett abschaffen will. Und wenn wir heute die Dinge wirklich mal durchanalysieren im Nachhinein mit den Zahlen, Daten, Fakten, die wir heute haben. Und wir wissen, dass die Letalität, also die Todesfallrate, wenn man mal wirklich an und nicht mit Corona Verstorbene nimmt und all diese Dinge, die wir da mittlerweile kennen, dass die sogar unterhalb der Grippe liegen, dann wird es wirklich deutlich, dass hier offenbar andere Interessen eine Rolle spielen müssen. Nein, hier wird hier offenbar eine Struktur aufgebaut, die dazu führt, null Covid, Great Reset, komplett Zerstörung und dann dieses Build Back Better, das heißt den Wiederaufbau und dann nach anderen Kriterien. Also diese generalstabmäßige Umsetzung ist hier wirklich relativ einfach auch zu durchblicken. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben dort auch Menschen, die das Ganze steuern. Und da fällt der Name Herr Professor Fuß vom IFO-Institut regelmäßig, der offenbar auch in diesen SCM-Boards und verschiedenen Strukturen auch auftritt und dann eben halt seine Sachen dann voll überzeugt rüberbringt und auf der anderen Seite natürlich auch den Markus Söder, der ja auch komplett dahinter steht. Bloß die Zahlen, Daten, Fakten sind überholt und können in dieser Form nicht stimmen. Und ein No-Covid bedeutet letztendlich tatsächlich dann das Finale des Systems.
Ja, der Clemens Fuß ist ja auch noch neben seiner Präsidentschaft des IFO-Instituts Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen. Ja. Ja, und das RKI hat nun den Stufenplan präsentiert mit der Überschrift So soll Deutschland aus dem Lockdown kommen. Und der Fokus hat sich des Themas relativ offen angenommen. Und da heißt es also, die Leitlinie heiße Control Covid, die einige Elemente der umstrittenen No-Covid- oder Zero-Covid-Strategie enthält. Focus Online hat gezeigt, wie Deutschland sich demnach aus diesem Shutdown befreien soll und formuliert hier die Ziele von Control Covid. Nämlich vor allem geht es laut diesem RKI-Papier darum, die Zahl der Neuinfektionen weiter zu reduzieren. Also wie gesagt, möglichst bitte auf null. Und einen Wiederanstieg der Fallzahlen zu verhindern, die Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen, effektiv zu testen, Impfungen wörtlich voranzutreiben und Risikogruppen vor allem in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern besonders zu schützen. Nach Informationen vom Focus Online führten Beratungen, unter anderem durch bekannte Mediziner und Aerosolexperten, die natürlich von der Regierung beauftragt wurden, also vielleicht nicht ganz ergebnisoffen immer gearbeitet haben könnten, konjunktiv, dazu, dass sich die Schutzkonzepte ganz klar auf Innenräume konzentrieren, weil die Ansteckungsgefahr draußen nach allen Daten, die zur Verfügung stehen, sehr gering sei. Also auch da ist man inzwischen hintergekommen, dass eine Maske draußen auf der Straße wenig Sinn macht. Also und angestrebt wird ein Inzidenzwert von 10 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro 7 Tage. Das ist ein Bestandteil der sogenannten No-Covid-Strategie, die etwa Helmholtz-Virologin Melanie Brinkmann vertritt, die auch von Bundeskanzlerin Merkel hinzugezogen wurde. Und dieser Inzidenzwert sei führend bei der Eskalation von Maßnahmen, heißt es. Das bedeutet, dieser ist trotz anderer Meinung mancher Experten tatsächlich doch das A und O für die Bundesregierung, schreibt der Fokus. Also das heißt, die Bundesregierung in Berlin wird diesen Wert 10 anvisieren.
Ja, und das Spannende ist, dieser ganze paradoxe Wahnsinn, den wir hier gerade erleben, führt natürlich dazu, dass die Menschen immer mehr massenweise in die Resignation fallen, wenn sie nicht gut aufgestellt sind, so wie wir, mit entsprechenden Vogelperspektive und klaren Blick die Dinge zu beobachten, seine eigenen Entscheidungen daraus zu fällen und trotzdem fröhlich im Leben zu bleiben. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir trotzdem immer noch heiter bleiben bei der ganzen Geschichte und immer gut gelaunt. Auch das ist wichtig. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Man hat ja mit allen möglichen Strukturen gearbeitet. Viele Menschen sind psychologisch natürlich mehr oder weniger auch nicht gesettelt und haben große Schwierigkeiten, kämpfen sogar mittlerweile für das System, weil sie gar keinen Ausweg mehr sehen, weil sie brauchen immer irgendeine Linie, an die sie sich langhangeln können. Und selbst wenn man jetzt sagt, die Masken haben nichts getaugt, das brauchte nicht sein und die vielen Fehleinschätzungen, die Menschen haben sich dran gewöhnt. Währenddessen die Politik schon wieder neue Maßnahmen aufbaut. Covid-10, no Covid. Jetzt dürfen wir eines nicht vergessen. Es ist auch geplant noch ein Corona-Index. Dieser Corona-Index wird das nächste sein, mit dem wir dann konfrontiert werden. Denkt an unsere Worte hier. Da werden nämlich 26 verschiedene Werte einfließen in einen Index, die dann überhaupt keiner mehr überblicken kann. Unter anderem auch die Impfquote. Das heißt, wenn in einem bestimmten Gebiet nicht eine genügend hohe Anzahl geimpft ist, dann könnte das eben halt dazu führen, dass man sagt, okay, dann dürfen die eben halt jetzt nicht mehr raus, weil die Impfquote nicht stimmt. Obwohl die alle gesund sind, keiner ist krank, die Krankenhäuser sind leer, die Ärzte sind alle in Kurzarbeit, was auch immer. Trotzdem dürfen die Leute nicht raus, weil dieser Index nicht erreicht wurde. Und das sind die Maßnahmen, die die Menschen natürlich auch verwirren und langsam einbrechen lassen. Deshalb stabil bleiben. Jetzt ist es so wichtig, stabil bleiben. Wir sind immer noch im Nadelöhr.
Wir sind mitten im Nadelöhr und es wird halt enger und enger. Das gehört zu einem solchen Gang dazu. Und nach Informationen der Bild-Zeitung hat das Bundeskabinett die Einführung eines digitalen Impfpasses beschlossen. All das, Andreas, was wir vor Monaten gesagt haben, dass man praktisch nur noch Zugang gewähren wird zu Restaurants, zu Geschäften, auch zu Reisen ins Ausland, wird abhängig sein davon, ob man sich hat impfen lassen. Das bedeutet, auch wenn es gegen die Menschenrechte ist, es wird durchgezogen. Und das bedeutet, die Menschen sollen gezwungen werden, dass sie sich impfen lassen. Und viele sind tatsächlich auch dazu bereit. Also es gibt Zahlen hier, die veröffentlicht werden in den Quantitätsmedien, die weiß ich jetzt nicht, wie verlässlich die sind. Da heißt es, 2/3 der Bevölkerung würden sich jetzt sofort impfen lassen, wenn sie dadurch wieder frei sein könnten und reisen könnten, wenn sie wieder Restaurants besuchen könnten. Wir haben aber Hinweise darauf bekommen und die stehen alle nachzulesen in den Mainstream-Medien, dass die Regierung, auch Herr Spahn, auch Frau Merkel bereits geäußert haben, so einfach ist es dann auch nicht, wenn man sich impfen lässt, dass man dann gleich alles wieder machen kann. Aber hier haben die deutschen Wirtschaftsnachrichten zusammengefasst. Der Impfpass soll nach Bildinformationen Ende des zweiten Quartals 2021 verfügbar sein. Das heißt also Ende Juni ungefähr. Damit könnten bereits Geimpfte Einlass zum Beispiel bei Konzerten oder in Restaurants bekommen. Ab Januar 2022 sollen die Impfdaten zusätzlich in der elektronischen Patientenakte für Mobilgeräte gespeichert werden können. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hatte die Bundesregierung durch ein neues Patientenaktengesetz den Datenschutz ausgehebelt. In der Akte sollen alle relevanten Patientendaten gespeichert werden. Ein Widerspruchsrecht auf die Speicherung der Patientendaten gibt es nicht.
Tja, man erkennt also gegenüber den Aussagen, die vor einem Jahr noch stattfanden, von den Politikern in Sachen Impfung und eventueller Impfpflicht, wo man es ganz klar abgelehnt hat, hat gesagt, das wird nicht kommen, auf gar keinen Fall, es wird komplett freiwillig bleiben und das wird jetzt natürlich umgangen mit allen Methoden der Psychologie, des Psychoterrors, sage ich nochmal. Mit anderen Worten, man hat hier mit Wissen und Wollen tatsächlich auch gelogen, also die Unwahrheit gesagt. Und das ist immer die große Gefahr, wenn man davor steht und fragt sich, wie gehen wir jetzt mit dieser ganzen Situation um?
Ja, also und die deutschen Wirtschaftsnachrichten hatten zuvor schon berichtet, dass eben beim internationalen Flugverkehr ein digitaler Gesundheitspass, der dann wegen der Corona-Krise als Impfpass dienen soll, zum Einsatz kommen wird. Also nochmal, die Reisefreiheit wird voraussichtlich an diesen Pass gekoppelt sein. Ein diesbezügliches Projekt wurde, so die deutschen Wirtschaftsnachrichten, mit Hilfe der Rockefeller Stiftung ins Leben gerufen und das Weltwirtschaftsforum wirbt für dieses Projekt.
Ja, aber wenn man sich jetzt eines mal klar macht, dass es mehr Rückgrat erfordert, sich gegen die Impfung zu stellen, als sich impfen zu lassen. Denn dann ist man ja gleich ganz vorne und mischt ganz vorne mit. Und wir hören, dass 2/3 bereit wären, sich impfen zu lassen. So sind die offiziellen Daten der Quantitätsmedien und ich bezweifle, dass es so viele sind. Das würde aber, selbst wenn die Zahlen stimmen würden, bedeuten, dass 1/3 es nicht will. 1/3 sind fast 30 Millionen Menschen allein in Deutschland. 30 Millionen, das sind einige Großstädte, die dahinter stehen. 30 Millionen sind stabil und sagen, wir widersetzen uns. Das ist eine unglaubliche Machtstruktur. Und wenn das die 30 Millionen, muss man sich wirklich vorstellen, als Stückzahl von Menschen, wenn das die Politik realisiert, müssen sie jetzt unter Druck agieren. Wir sehen ja auch mittlerweile, dass man kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, tatsächlich alles nach außen zu blasen. Wir sehen die Aussagen von Herrn Lauterbach, wir sehen die Aussagen in den Überschriften in den großen Zeitungen. Es ist alles so offensichtlich und klar, nichts Kritisches wird mehr zugelassen. Das ist wirklich so einseitig runtergezogen. Also da erkennt man, welche Not mittlerweile die Politik hat. Und das ist ein gutes Zeichen für uns alle, für die Menschen.
Sie fliegen auf.
Ja.
Sie fliegen auf und immer mehr Menschen registrieren es. Sie wollen sich schützen, diese Menschen. Also man kann ja jetzt auch sagen, ich würde doch aufs Reisen jetzt erstmal verzichten. Ich würde auch jetzt in kein Restaurant gehen. Es tut mir leid, auch wenn es für die Restaurantbesitzer eine ganz schwierige Zeit wird, aber ich kann mich doch nicht von der Regierung erpressen lassen.
Ja, genau das ist es. Und schön ist natürlich, dass viele Menschen, die zum Beispiel gerne in ein Restaurant gehen, natürlich auch die Restaurantbesitzer kennen. Das sind nämlich die Gastwirte. Und sie sehen, wie diese Freunde, die man dort hat, tatsächlich auch leiden. Und so finden sich auch immer mehr Menschen zusammen, die gemeinsam für den Mittelstand sich stark machen, für ihre Region, für ihre Gemeinde, für ihren Landkreis, weil sie ihre alten Strukturen wieder haben wollen. Und ich glaube, das werden immer mehr Leute auch langsam verstehen.
Ja, und ich möchte hier noch auf eine Sache hinweisen, die deutschen Wirtschaftsnachrichten in diesem Zusammenhang noch gebracht haben. Da heißt es, die sogenannten Impfpässe oder Impfbescheinigungen haben ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen große Beachtung in der Diskussion gefunden. Die Idee solcher Dokumente wurde auch vom Europäischen Rat unterstützt. Die Verantwortlichen stimmten zu, an einer standardisierten und interoperablen Form des Impfnachweises für Medizin Zwecke zu arbeiten. Datenschutz hin oder her. Die Staats- und Regierungschefs werden zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, unter welchen Umständen diese Zertifikate verwendet werden könnten, so der Rat in einer Pressemitteilung von vorvorgestern, von Januar, 21. Januar diesen Jahres. Und die Präsidentin der EU-Kommission, die deutsche Präsidentin Ursula von der Leyen, hatte die Idee gemeinsamer Impfbescheinigungen tatkräftig unterstützt, die von der EU erstellt und von den Mitgliedstaaten an jede Person ausgestellt werden können, die gegen Covid-19 geimpft sind. Die EU-Kommission hatte schließlich 2 Jahre vor der Corona-Pandemie eine Roadmap zur Impfung für die öffentliche Gesundheit ausgearbeitet. Das erinnert mich jetzt an deine BioNTech-Geschichte, Andreas, von September 2019, wo da schon Vorbereitungen getroffen wurden. Und vor 2 Jahren, das wäre dann jetzt praktisch Frühjahr 2019, hatte die EU-Kommission, also 2 Jahre, ne, sogar 18 dann muss es gewesen sein, ich gucke gleich nochmal, eine Roadmap zur Impfung für die öffentliche Gesundheit ausgearbeitet. Sag mal, haben die alle mit dieser Mikrobe irgendwie geheimnisvoll gerechnet?
Also man kann wirklich nur eines daran erkennen, dass sie entweder über einen unglaublichen Weitblick und Intuition verfügen und erahnen, dass da was auf uns zukommt. Und dann sind sie natürlich oder wären sie die beste Regierung, die man sich vorstellen kann. Oder aber es gibt tatsächlich irgendwelche Absprachen, was wir natürlich ausschließen, weil das wäre ja eine Verschwörungstheorie. Und an sowas glauben wir natürlich wieder nicht. Das bedeutet also, dass man dann im Vorfeld, das würden böse Zungen behaupten, das Ganze quasi eingefädelt hat. Denn all diese Dinge, die dort gelaufen sind, die laufen ja wirklich, wirklich zu einem Zopf zusammen, den man zusammen flechten kann aus den vielen einzelnen Fäden dieser hybriden Entwicklungen, die dort stattfinden. Und wenn die Frau von der Laientruppe, die dort hintersteht, erst im Nachhinein entscheidet, was man dann mit den Dokumenten macht und wie das dann alles eingesetzt wird. Ich frage mich, was hat das eigentlich mit Demokratie noch zu tun, wenn die alles entscheiden? Wo bleibt eigentlich der Bürger? Geht der nur noch zum Wählen? Und wenn er dann zum Wählen geht, dann weiß man auch nicht, was rauskommt, ob das alles mit rechten Dingen zukommt. Was läuft da?
Ja, also diese Vereinbarung ist getroffen worden im April, am 26. April 2018. Die EU-Kommission war da noch in der Hand von Jean-Claude Juncker als Präsident. Und da hatte die EU-Kommission, also satte 2 Jahre vor der Corona-Pandemie, diese Roadmap zur Impfung für die öffentliche Gesundheit ausgearbeitet. Zu den Zielen gehörten unter anderem wörtlich, also nochmal, das war vor 3 Jahren, intensivere Überwachung der Impfbereitschaft in allen Altersgruppen, auch bei Beschäftigten des Gesundheitswesens. Außerdem die Bekämpfung der Verbreitung von Falschinformationen im digitalen Zeitalter. Ich wiederhole, das war vor 3 Jahren, die auch über Landesgrenzen hinweg verbreitet werden. Sowie die Einführung einer gemeinsamen Impfkarte, die grenzüberschreitend elektronisch geteilt werden kann.
Ja, wenn man jetzt weiß, dass die EU oder die entsprechenden Akteure dort ja nie von den Bürgern der Europäischen Union direkt gewählt wurden, sondern mehr oder weniger rausgelobt wurden aus den entsprechenden nationalen Parlamenten und dann ihr neues Dasein eben fristen konnten, dann in Brüssel oder in Straßburg, dann wird einem natürlich klar, mit all diesen Vernetzungen, die sich da uns auftun, das ist ja ein Riesenpuzzleteil, dass es sich bei der EU eventuell tatsächlich um eine reine Lobbyistenorganisation handeln kann.
Könnte,
die also auf der einen Seite vorhat, tatsächlich alle durchzuimpfen, das heißt die Pharmaindustrie nach vorne zu bringen, die Machtstrukturen der Ultrareichen noch mehr zu forcieren und und gleichzeitig natürlich die Aufklärer zu eliminieren durch ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz und all wie diese Dinge eben halt heißen, was man dann mit Fake News etikettiert, während wir mittlerweile im letzten Jahr nahezu unzählbare Fake News der offiziellen Behörden hatten, inklusive des RKI, der Charité und so weiter, die beweisbar sind.
Ja, die sich ja auch ständig widersprochen haben. Aber ich möchte noch diesen einen Absatz hier von 2018, dem 26. April, herausgreifen. Zu den dringlichsten Herausforderungen gehören die zunehmende Impfskepsis. In Klammern verspätete Zustimmung oder Ablehnung von Impfstoffen trotz verfügbarer Impfangebote. Weiter die Eindämmung übertragbarer Krankheiten, die durch Impfungen verhindert werden können. Die Aufrechterhaltung einer hohen Durchimpfungsquote, das ist ein Wording von 2018, und die Gewährleistung des gleichen Zugangs zu Impfungen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Die finanzielle Tragfähigkeit von Impfprogrammen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um stärkere Unterstützung für die Überwachung der Auswirkungen und Wirksamkeit von Impfstoffen, die Verringerung der Gefahr von Engpässen und den Kampf gegen Impfskepsis und deren Auswirkungen auf Immunisierungsprogramme sicherzustellen. Die Impfskepsis gibt in Europa und weltweit zunehmend Anlass zur Sorge, heißt es in dem Papier, weil die Gefahr besteht, dass damit der Wert von Impfungen für die öffentliche Gesundheit unterminiert wird.
Tja, also wenn die Leute zum Beispiel erkennen, dass man mit seiner eigenen Gesundheit sich aufbauen kann, dass man seine Abwehrstoffe selber aufbauen kann, wenn man sich zum Beispiel gesund ernährt, sich viel bewegt, frei in der Natur ist, gesund atmet und diesen Lappen eben nicht vor dem Gesicht trägt, dass der Körper das dann alleine regelt, dann ist das natürlich eine schlechte Entwicklung aus Sicht der Pharmaindustrie. Wir hatten neulich mal einen kleinen Film eingestellt von 1979 aus dem ZDF. Hast du das eigentlich eingestellt? Ich weiß das gar nicht. Wo ich da mal gezeigt habe, wo ein Mann im ZDF ganz deutlich erklärte, wie mit dem Thema Panik und Angst gearbeitet wird aus Sicht der Pharmaindustrie und dass die Menschen darauf reinfallen, massenweise, und sich dann impfen lassen und Medikamente verschreiben lassen, die tatsächlich mehr als fragwürdig sind. Interessanterweise 1979 im ZDF, könnte man fast wieder reinstellen zwischenzeitlich.
Mukwi. Mhm. Ja, kommt gleich. Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen auf ein Thema, das wir ja in den letzten Wochen intensiv behandelt haben. Das, oh Wunder, inzwischen tatsächlich auch bei den Quantitätsmedien angekommen ist. Nämlich der Fokus hat da jetzt so einiges herausgefunden. Es geht noch mal um das Corona-Strategiepapier des Bundesinnenministeriums von April letzten Jahres. Da hatten wir darüber gesprochen, dass ja dieses Papier mit Panikschürerei entworfen wurde, um eine Roadmap vorzustellen, wie die Regierungen, vor allem in diesem Fall jetzt speziell die Bundesregierung natürlich, vorgehen und öffentlich argumentieren könnten, damit die Leute merken, meine Güte, wir sind in einem Worst-Case-Szenario gelandet und jetzt heißt es nur noch alles befolgen, was von da oben kommt und möglichst schön auch in die Angst fallen, damit man das alles befolgt, was da kommt. Und der freie Journalist Pierre Kranz hatte ein Video produziert, das hatten wir auch eingestellt letzte Woche, wo er ein paar Hintergründe auch genannt hat zu den Autoren dieses Strategiepapiers. Das ja beruht auf einer Empfehlung bzw. Hinweisen von The Hammer and the Dance. The Hammer and the Dance, das wiederum ist ein Papier von einem Autoren, der heißt Thomas Puello. Und dieser Thomas Puello ist in der Spitze von Course Hero. Course Hero wiederum ist ein globales Portal für Studenten, aber auch für Schüler. Dazu hatte uns eine Bekannte aus Amerika Folgendes geschrieben, beziehungsweise dir, Andreas. Ich habe mir gerade den von euch verlinkten Beitrag von Pierre Kranz bezüglich des Hammer and Dance angesehen. Der Autor Thomas Puello arbeitet in der Chefetage von Course Hero. Der hat dieses Papier erstellt, ist aber übrigens weder Mediziner noch irgendetwas in dieser Richtung. Der hat das einfach als Arbeitspapier zur Verfügung gestellt. Von wem auch immer beauftragt, das können wir hier nicht ersehen. Und sie sagte hier noch ein paar Hintergründe für den erweiterten Blick. Wer ist Course Hero eigentlich? Früher hatten Schulkinder Spickzettel oder haben bei einem Test versucht, beim Nachbarn abzuschreiben. Heute haben die Kids, vor allem von Eltern, die die Gebühr im Austausch für gute Noten bezahlen, Course Hero. Meine Kinder, so schreibt sie, nennen es die Cheater-Plattform, also die Plattform der Schummler. Für die Kurse an der virtuellen Schule meiner Kinder finden sich dort ganze Aufsätze zu jedem Thema, die kompletten Antworten auf Tests und so weiter. Und es ist auch nicht nur für Uni-Studenten, sondern besonders auch für Middle- und Highschool-Kids. Mit anderen Worten, dieser Online-Unterricht, diese virtuelle Schule, die wir ja jetzt seit langem haben und Uni, stellt dann eben durch Course Hero und auch andere Plattformen die Aufsätze, die ganzen Infos, die die Kinder eigentlich selber erarbeiten sollen und die jungen Leute, zu jedem Thema online mit kompletten Antworten auf alle Tests. Mit anderen Worten, klingt ja auch schon wieder wie eine Art Abrichtung.
Ja, natürlich nicht nur Abrichtung, sondern auch Verblödung. Aus welchem Grunde soll ich als Schüler mich dann noch auf Prüfung vorbereiten, lernen und etwas aus mir zu machen? Es geht ja nicht nur darum, eine Prüfung zu bestehen, sondern in irgendeiner Form auch irgendeinen Sachverhalt zu begreifen. Und das ist ja das, was heute kaum noch stattfindet. Und wir haben ja heute eine Art Ausbildung in einem isolierten Raum, im wahrsten Sinne des Wortes isoliert. Die gesamte Wissenschaft hatte sich auch schon vorher isoliert, indem sie komplett in die Theorie abgedriftet ist. Das waren die Schulklassen oder eben halt die Hörsäle. Die tatsächliche Ausbildung war früher mal die sogenannte Lehre. Man ging in die Lehre. Und die Lehre bedeutet, dass man mit Menschen am lebenden Objekt in der Realität tatsächlich lernt, wie das Leben wirklich läuft. Das findet heute gar nicht mehr statt, sondern das Ganze ist isoliert in irgendeinem virtuellen virtuellen Raum und jetzt sogar noch, dass man nicht einmal mehr lernen muss. Wozu das führt, kann man sich leicht ausrechnen, nämlich zu einer kompletten Verdummung der Menschen, die die Zusammenhänge nicht mehr kennen, können den ganzen Tag ihre Spiele machen, Ballerspiele oder sonstige Dinge und ihre Prüfung machen sie nebenbei, indem sie einen Tag vorher sich die Prüfungsaufgaben runterladen oder dann eben halt mit Manipulationen ihre Prüfung dann bestehen und wissen im Nachhinein genauso wenig. Und diese Menschen sollen dann irgendwann die Rente bezahlen für die Alten und dann eben halt auch die Politik steuern. Daran erkennt man schon eine Situation, die äußerst dramatisch zu sehen ist.
Ja, und diese Frau schreibt auch, dass ihr 14-jähriger Sohn gesagt hat, dass die Mehrzahl seiner Freunde eben sich dieser Plattformen wie Course Hero, aber auch andere noch, die heißen zum Beispiel Chegg oder Brainly, bedienen. Und dass es auch ehrenwerte Plattformen gibt, wie zum Beispiel Khan Academy mit K-H-A-N, wo die Kinder das Material erklärt bekommen, anstatt nur die Antwort abzuschreiben. Also es ist wirklich offenbar ein Teil der Verdummung der jungen Leute. Aber jetzt möchte ich nochmal zu diesem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums zurückkommen, das eben, und das ist gleich am Anfang dieses Fahrplans für die Kommunikation von Seiten der Bundesregierung und ihrer Berater festgelegt wurde, also wie das Ganze stattfinden soll. Und einer dieser Autoren oder einer der Hauptautoren, der eben auf dieser Hammer-and-Dance-Methode das BMI-Papier entwickelt hat, der Mann heißt Otto Köbel. Und der wurde auch von Pierre Kranz in dem Video vorgestellt. Der Fokus ist dankenswerterweise hier jetzt mal ein bisschen tiefer eingestiegen und schreibt also: Das Corona-Strategiepapier sorgte für Wirbel. Darin wurde unter anderem empfohlen, den Bürgern Corona-Angst zu machen. Wie jetzt bekannt wird, ist der Autor dieser Passagen fachfremd und ein Befürworter der chinesischen Corona-Politik. Was bezweckte das Innenministerium damit und wie viel China steckt in der deutschen Pandemiepolitik? Und da heißt es weiter beim Fokus: Mit Otto Köbel wurde ausgerechnet ein China-Fan zu einem wichtigen Berater in der deutschen Corona-Politik. Köbel ist Mitverfasser des umstrittenen Strategiepapiers des BMI und offenbar verantwortlich für Passagen, in denen zu einer Angstkommunikation und drastischen Verdeutlichung des Worst-Case-Szenarios geraten wird. Focus Online liegt dazu ein von mehreren Rechtsanwälten vor Gericht erstrittener E-Mail-Verkehr aus dem BMI vor. Das hatte ja auch schon Welt Online vorher veröffentlicht, aber die sind hier noch ein bisschen näher reingegangen. Und zwar heißt es hier, dass die Korrespondenz belegt, wie ein Staatssekretär aus dem Innenministerium Druck auf Experten ausübte, dieses Papier in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Erstmal zum Beginn der Frage, wie wurde ein fachfremder China-Fan zum deutschen Pandemieberater? Also, Köbel ist Doktorand an der Universität Lausanne in der Schweiz. Tatsächlich war man dort von der wichtigen Rolle des 52-Jährigen in der deutschen Corona-Politik erstaunt. Eine Mail-Anfrage des Bundesinnenministeriums hielt man zunächst gar für einen Fake. Köbel veröffentlichte im März 2020 gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Maximilian Mayer ein Papier mit dem Titel »Von Wuhan lernen. Es gibt keine Alternative zur Eindämmung von Covid-19.« Die Empfehlung der beiden: ein streng autoritärer Ansatz zur Bekämpfung der Pandemie mit Beispielen aus China. Westliche Führer, Experten und Medien werden dagegen für ihre gewohnte Arroganz gegenüber China kritisiert. Den Autoren ist es nach Recherchen der Welt am Sonntag gelungen, so schreibt der Fokus weiter, das Papier in österreichischen und deutschen Regierungskreisen zu lancieren. Auch an Schweizer Epidemiologieinstitute sei es verschickt worden. Daraufhin sei die Uni Lausanne eingeschritten. Sie forderte Köbel auf, die Universitäts-Mail-Adresse nicht für seine Privatzwecke zu verwenden. Also die distanzieren sich davon. auch auf seinen eigentlichen Job neben der Doktorandenstelle sei hingewiesen worden. Kölbl ist demnach ein zu 30% beschäftigter, extern finanzierter Prüfer der Goethe-Sprachprüfungen für Deutsch an der Section d'Allemagne. Die Uni reagiert mit folgenden Worten: Wir halten diese Nachricht nicht für glaubhaft. Also die konnten es gar nicht glauben, dass dieser Herr Kölbl, der für Deutschkenntnisse praktisch eingesetzt ist an der Uni Lausanne, plötzlich solche brisanten Aufgaben von der Bundesregierung bekommen hatte. Und Focus schreibt hier weiter: Kölbls Intention schien klar. Eine Universitätsmailadresse verleiht dem Papier eine höhere Glaubwürdigkeit. Und das Vorhaben schien aufzugehen. Nur 2 Wochen nach Veröffentlichung des Papiers am 4. März wurden Kölbl und Meyer von Horst Seehofers Bundesinnenministerium in einen Expertenrat berufen, der die weitere Corona-Politik der Bundesregierung in einem Strategiepapier erarbeiten sollte. Der Germanist und Teilsprachprüfer Kölbl arbeitete nun an der Seite von etwa RKI-Chef Lothar Wieler. Dem fachfremden Österreicher wollte man offenbar ein wissenschaftliches Standing verschaffen und erreichen, dass er seine Universitätsmailadresse wieder verwenden darf. Staatssekretär Markus Kerber setzte sich nach Weltinformationen persönlich bei der Universität Lausanne für Herrn Kölbl ein. Und die Uni hat dann demnach überrascht reagiert und hat, wie gesagt, die Mail-Anfrage zunächst für einen Fake gehalten. Der Dekan der Universität, Dave Lütti, habe geantwortet: Als Anlage erhalten Sie eine E-Mail, die wir vermeintlich von Ihnen erhalten haben. Wir halten die Nachricht für nicht glaubhaft und bitten um Bestätigung. Und daraufhin soll das Innenministerium der Uni die Echtheit bestätigt haben. Zweifel an den wissenschaftlichen Fähigkeiten Kölbls, schreibt der Focus, kamen offenbar nicht auf. Obwohl Kölbl seine China-Ansichten ganz offen vertritt. Denn auf seiner Webseite und via Twitter äußert er sich regelmäßig ganz positiv über den umstrittenen ehemaligen chinesischen Herrscher Mao Zedong, der in China weitgehend verehrt und im Westen aber als brutaler Diktator kritisiert wird. Und auch gegen westliche Medien soll Kölbl, so schreibt der Focus, regelmäßig hetzen. Andreas, bis hierher mal, wenn wir uns vorstellen, dass die heutigen Lockdown-Maßnahmen mit allen Kollateralschäden, wie man das jetzt nennt, aber auch mit allen wirtschaftlichen, mit den Existenzvernichtungen, an dieses Papier gekoppelt sind, was kann man da überhaupt noch kommentieren?
Ja, es ist wirklich schwierig. Ich frage mich, wo unser Rechtssystem hier eingreift. Denn es gibt doch auch in irgendeiner Form einen Tatbestand des Betruges und es gibt auch ein öffentliches Recht. Und ich wundere mich, dass dieser Begriff, ich bin natürlich kein Jurist für öffentliches Recht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Hebel gibt. Das Interessante ist, dass man der Politik zugesteht, dass man auch lügen darf. Man darf offenbar lügen. Und zwar wird dann argumentiert damit, weil die Menschen ja gar nicht in der Lage sind. Und das ist diese Überheblichkeit, dass die Politiker sich als Lehrer aufspielen und sagen, sie haben die Leute letztendlich zu führen, weil die gar nicht in der Lage sind, alleine ihre Entscheidungen zu treffen. Und mit dieser Geschichte werden die Menschen dann natürlich durchmanipuliert. Und das sind aus meiner Sicht Betrugsverfahren, wenn man bewusst, und das kann ja nicht unbewusst sein, Menschen einsetzt, die eigentlich gar keine Ahnung haben vom Fach, sondern mehr oder weniger Marketing- und Propagandamaßnahmen durchführen müssen und die natürlich auch dann zu falschen Ergebnissen führt, wie wir heute wissen, aber diese falschen Ergebnisse einen Lockdown eingesetzt haben, der natürlich zu gigantischen Folgeschäden durchgeführt wurde. Aber genau das ist der Punkt. Die Erhebung der Politik gegenüber den Menschen. Und wenn ich dann sehe, dass ein sogenannter Philosoph, ein Fernsehphilosoph wie die Fernsehwissenschaftler, das ist für mich so eine bestimmte Gruppe, und Richard David Precht ist zum Beispiel ein Fernsehphilosoph, und der sagte, okay, bis zu einem gewissen Grad muss also die Falschaussage auch genehmigt sein im Interesse der Menschen. In dem Moment ist die Tür natürlich geöffnet, denn wo ist die Grenze erreicht, ab wann man dann eben nicht mehr lügen darf? Und wenn selbst sogenannte Philosophen, nein, er ist ja Philosoph, Philosoph, aber ein sogenannter Fernsehphilosoph, sich dorthin stellt und solche Sachen sagt, zeigt, welch Geisteskind dahinter steht. Und die Fernsehphilosophen sind ja offenbar auch ziemlich dicke mit der Politik, denn sonst hätten sie diesen Job auch gar nicht.
Ja, und jetzt möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, was in dem Papier gestanden hat. Drei Sachen möchte ich wiederholen. Und wer sich die heutige Welt anguckt, in der wir leben, zumindest wenn man da nach Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz schaut, dann findet man das 1:1 umgesetzt. Also es wurde empfohlen in diesem Papier von diesen zweifelhaften Experten, den Worst Case zu verdeutlichen. Wörtlich heißt es darin etwa: Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Drei konkrete Beispielszenarien werden dabei genannt. Erstens würden viele Schwerkranke von ihren Angehörigen wörtlich ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Zweitens empfiehlt das Papier sogar, Kindern Angst zu machen, schreibt der Fokus jetzt mal endlich. Kinder werden sich leicht anstecken, wörtlich, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarkindern, heißt es in dem Text. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Drittens wird vorgeschlagen, an mögliche Langzeitschäden zu erinnern. Wörtlich, auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die, wie es weiter heißt, dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Und diese Passagen wurden von Herrn Otto Kölbel verfasst, schreibt der Fokus, bezieht sich dabei auf die Welt. Er bestätigt der Zeitung auch noch nach einer Rückfrage: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass alles, was dort steht, korrekt ist. Es ist einfach die Realität. In Wuhan ist ja genau das passiert. Das heißt, Andreas, ich kann es eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen. Man nimmt billigend die depressive Veränderung in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, ja billigend in Kauf und sagt, ja, so ist das jetzt eben, um all das, worüber wir vorher gesprochen haben, Impfpass, vorher die Lockdowns, Zusammenbrechung der Lieferketten in Kauf zu nehmen. Und ich kann mich erinnern, das fällt mir gerade ein, wir haben mal mit einer uns nahestehenden älteren Dame zusammengesessen vor wenigen Jahren. Da hatten wir auch über ein paar Globalentwicklungen gesprochen und was so das Ziel ist, nämlich tatsächlich irgendwie eine Art Zerstörung. Also dieser Great Reset, es läuft ja schon seit Jahren vieles darauf hin. Und sie hatte davor noch nie etwas gehört zuvor. Und sie saß da, wir saßen bei Kaffee und Kuchen in einem Café in Deutschland und die Tränen rollten über ihre Wangen und sie sagte: Kinder, das kann ich nicht glauben. So böse kann keiner sein.
Ja, so kann man sich täuschen. Also jetzt haben wir natürlich schon eine sehr starke Schützenhilfe, nämlich der Fokus selbst. Ich weiß noch, als ich vor 2 Wochen sprach von der Inszenierung des Coronavirus. Damit ist nicht das Coronavirus selbst inszeniert, sondern die Inszenierung des existierenden Coronavirus. Da hast du zusammengezuckt so ein bisschen, hast gesagt, oh, so ein bisschen Vorsicht. Aber jetzt zeigt der Fokus selbst, dass es so ist. Das Coronavirus, welches natürlich existiert, wie es viele Grippeviren gibt, wurde inszeniert. Und das mit einem bestimmten Ergebnis, welches...
Bleib immer noch im Konjunktiv. Könnte inszeniert worden sein.
Naja, der Fokus, also okay, wenn der Fokus schreibt, wie das dort gelaufen ist, also es sei denn, ich zweifle jetzt an, dass diese Gespräche, die in der Welt gestanden haben und im Fokus nie stattgefunden haben, denn das beschreibt eine Inszenierung ja, in einer klaren Form. Und diese Inszenierung hat ja offenbar stattgefunden. Also jetzt haben wir mehrere Beweise. Welt, Fokus und auch diejenigen, die es als erstes mit rausgebracht haben, das waren wir. Und das bedeutet jetzt tatsächlich, dass diese Inszenierung stattgefunden hat und zwar ergebnisorientiert. Und dieses Ergebnis führte zu einem Shutdown. Und dieser Shutdown führt zu einer Zerstörung der existierenden Wirtschaft. Und diese Zerstörung der existierenden Wirtschaft führt zu einem Build Back Better, zu einem Wiederaufbau. Und das wiederum führt zu einer neuen Klimageschichte und zu einer künstlichen Intelligenz und einer kompletten Durchimpfung aller Menschen auf dieser Erde. Nebenbei wird dabei auch noch, das sind ja auch alles viele Manöver, die ablenken, von der Kernschmelze des Weltfinanzsystems, was man hier überhaupt nicht mehr relativ stark auf dem Fokus hat, sondern das läuft so ein bisschen nebenbei. Und ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass diese gesamte Geschichte dient dazu, um von dieser Finanzkernschmelze abzulenken, um damit eine neue Struktur aufzubauen im Hintergrund. Denn wäre das ganz offen stattgefunden, würde das ganz offen stattfinden, was hinter den Finanzsystemen und hinter den zerstörerischen Elementen in der Finanzmathematik, in der Architektur der Finanzen, was dort eingebaut ist, implementiert ist, nämlich die Eigenzerstörung, die ist dort implementiert. Und diese Eigenzerstörung, die jetzt abgelaufen ist, das Ergebnis waren die Reichen, das heißt, es hat funktioniert. Die Initiatoren der Strukturen der Finanzarchitektur haben ihr Ziel erreicht. Und jetzt kommt plötzlich eine ganz neue Geschichte. Corona, dies und jenes und all das, was wir hier gerade diskutieren. Aber die Fakten sind bereits geschaffen worden. Jetzt muss man noch eins und eins zusammenzählen und dann kommt man doch zu Verschwörungstheorien.
Sag mal, diese Drahtzieher, die Handlanger, Drahtzieher, Initiatoren, wie man sie nennen möchte, die jetzt hinter dieser Gesamtstrategie stehen, die können ja unmöglich von der Reinkarnation überzeugt sein.
Das kann ich nicht beurteilen. Oder sie haben eine ganz bestimmte Vorstellung auf einer okkulten Ebene, wo alle möglichen Dinge vorkommen können. Ich weiß es nicht, wo es dahinter steht, aber ich denke da immer noch an den Historiker Wolfgang Eggert, der über das Thema auch mal gesprochen hat. Und diese Hintergründe, die sind nicht ganz von der Hand zu weisen vielleicht. Und zumindest könnten das neue Strategien sein, die man mit einfließen lassen kann in seine Gedankenwelt.
Also ich habe über die Reinkarnation gesprochen, nicht über das, was man jetzt hier heute so plant. Denn wer sich den Kreislauf der Natur anguckt und eben alle wissenschaftlichen Beweise zusammenrechnet, dass der Mensch schon viele Male hier auf der Erde gewandert ist, mit dem Ziel, sich zu entwickeln und das Dunkle abzuwerfen, um irgendwann in die Heimat zurück zu dürfen, da wo es Licht und hell ist. Manche nennen es auch das Paradies. Wer so etwas hier tut, der kann ja nicht davon ausgehen, dass er für das, was hier passiert, belohnt wird. Außer es steht eine Ideologie dahinter, nämlich dass diese Leute wirklich daran glauben, dass das richtig sein könnte.
Ja, natürlich stehen sie genau dahinter. Aber das noch größere Bild ist eben halt dann noch weiter oben anzusiedeln. Denn wir müssen ja eines sehen, dass diese einzelnen Generationen natürlich über viele Generationen ein Bild aufgebaut haben. Ich denke an die 20er Jahre, an den Kugenhof-Kalergi-Plan beispielsweise. Und all diese Dinge, die laufen ja jetzt im Nachhinein betrachtet Zahn in Zahn zu einem großen Getriebe zusammen, welches völlig materialistisch aufgebaut ist, wo die geistige Komponente, die Bewusstseinsebene und der Mensch als geistiges Wesen eher unberücksichtigt bleibt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber man kann jetzt im Nachhinein den Faden natürlich sehr gut zurückspinnen, weil man die Entwicklung eben gesehen hat.
Ja, also und wer jetzt sagt, wie kann es sein, dass ich mein altes Leben verliere, dass ich jetzt in dieses Szenario gezwungen bin, dem sei wirklich einfach zur Erleichterung gesagt, wir alle sitzen im selben Boot, alle, die ganze Welt. Das heißt, es handelt sich um einen globalen Prozess, der, auch das möchte ich immer wiederholen, in der Bibel, im Alten, im Neuen Testament angekündigt wurde als das jüngste Gericht. Und es wird viel passieren. Es ist das, was wir als das Nadelöhr bezeichnen, durch das wir nur hindurchkommen, wenn wir nun erkennen, dass es nicht alleine die materialistisch ausgerichtete Seite ist, die für uns Menschen wichtig ist, sondern dass die geistige Seite, unsere innere Empfindung nun endlich ausgebaut, weiterentwickelt werden muss, was wir über wahrscheinlich tausende Jahre komplett haben schleifen lassen und uns einseitig vom Verstand haben beherrschen lassen in diese dunkle Richtung, in die uns das jetzt geführt hat. Und niemand kann sagen, ich bin unschuldig, weil niemand, selbst wenn er wie ein Engel auf dieser Erde bislang gelebt hat, was ich nicht glaube, ich kenne niemanden, weil wer wie ein Engel lebt, der braucht hier gar nicht mehr zu inkarnieren. Das bedeutet mit anderen Worten, wir alle haben durch bewusste, aber auch viele unbewusste Eigenbeiträge mit in diese Richtung gearbeitet, dass es jetzt so kommt, wie es eben kommen soll. Und dass tatsächlich zum Beispiel ein sogenannter Bundesgesundheitsminister wie Herr Spahn jetzt sagen kann, der digitale Impfpass muss schnell kommen für wörtlich die Rückerlangung von Grundrechten. Also das heißt, wir werden so, ich finde, es ist nicht nur, es ist fatal, wie der Mensch jetzt entrechtet wird, aber wir müssen dadurch mit einer zum Licht ausgerichteten Haltung und dem Wollen und Willen, dass wir, jeder Einzelne für sich, jetzt versucht, selber in seine eigene Kraft zu kommen, weswegen wir immer wieder diese Bücher empfehlen, im Lichte der Wahrheit. Und Regel Nummer eins ist, die Naturgesetze jetzt zu lernen, um zu erkennen, wo wir stehen und wie wir weitergehen können.
Richtig. Und was für mich wichtig ist, du sprichst vom jüngsten Gericht. Und da geht es natürlich auch um den Great Reset. Und dieser Great Reset, der wird wirklich kommen, aber auf einer ganz anderen Ebene, als die Leute sich das vom World Economic Forum und den anhängenden Strukturen eben halt wünschen oder sich vorstellen. Denn es wird tatsächlich ein Neuanfang sein müssen. Das wird jetzt auch laufen. Wir spüren, dass das auch jetzt in Gang kommt. Aber ich glaube, dass diese Menschen dieses Spiel weiterspielen in dieser Form, wie sie bisher gespielt haben, nur noch mit härteren Bedingungen nach George Orwell 1984. Das ist ja die Roadmap, die ich hier versuche zu erkennen und die ich glaube zu erkennen, die wird so nicht stattfinden, sondern jetzt greift aus ganz anderen Ebenen nämlich die Energie rein, nämlich der tatsächlichen Urschöpfungsgesetze, die hier eine große Rolle spielen, und das werden wir alle merken. Und deshalb bin ich trotz all dieser Nachrichten, die wir haben, Nachrichten, wird ja etwas nachgerichtet, damit wir uns da nachrichten. Das haben wir momentan in den öffentlichen Medien in einer massiven Form. Also genau diese Nachrichten spielen eigentlich keine große Rolle, wenn wir merken, dass gleichzeitig das Bild sich offenbart und die Wahrheit trotzdem rauskommt. Und je verrückter die Nachrichten werden, desto mehr outen sie sich und die Wahrheit kommt ans Licht.
Ja, und schön ist, dass der Frühling kommt. Frühling heißt neue Kraft in die ganze Schöpfung. Nutzt diese Kraft. Geht in den Garten, baut an, verbindet euch mit Mutter Erde, zieht euer eigenes Gemüse, eure eigenen Kräuter, kommt da runter und verbindet euch mit diesen guten und förderlichen Energien, dann mit dem Licht eben auch. Wir treffen uns ja auch regelmäßig jeden Abend zu unseren Abendgebeten um 21.30 Uhr. Und versucht einfach, genauso wie wir es versuchen, bessere Menschen zu werden, damit wir im Angesicht des Höchsten bestehen können, wenn wir da aus diesem Nadelöhr wieder rauskommen wollen. Ganz kurz noch, wolltest du noch was sagen? Nee. Ganz kurz noch, angesprochene aktuelle Meldungen. Der Bundesgesundheitsminister Spahn, so heißt es beim Tagesspiegel, lässt offenbar jetzt Journalisten, unter anderem übrigens von Bild, Stern, Spiegel und Tagesspiegel, ausforschen, nämlich wegen ihrer Recherchen in seinen Immobiliengeschäften in Berlin. Also das Ganze läuft intern bei uns hier unter der Überschrift Neuspahnstein, denn er hatte ja da, es geht um millionenwerte Immobiliengeschäfte. Ich will da gar nicht reingehen, weil Herr Spahn sich juristisch mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen versucht, dass darüber überhaupt öffentlich geredet werden darf. Also da hat er sich natürlich die richtigen ausgesucht. Könnte aber auch bedeuten, an diese entsprechenden Medien, ich glaube, bis auf Bild bekommen alle auch Zuschüsse, hohe Zuschüsse der Bundesregierung, also Medienhilfen in Form von Anzeigen und so weiter. Und er möchte halt nicht, dass darüber berichtet wird, dass da Immobilien hin und her geschoben werden. Ich gehe da gar nicht rein, sondern ich möchte darauf einfach nur hinweisen, dass also tatsächlich auch Anfragen entsprochen wurde von dem zuständigen Amtsgericht, das offenbar diesen Forderungen nachkommt. Also Spahns Anwälte hatten sich vorher an das Amtsgericht gewandt, nachdem Presseberichte über den Kauf der Dahlemer, also in Berlin, der Villa erschienen waren. Einem Schreiben des Amtsgerichts zufolge übersandte das Gericht dann Kopien der E-Mail-Anfragen des Reporters der Bild-Zeitung, das Einsichtsgesuch des Journalisten von Business Insider Deutschland und des Korrespondenten der Zeitung Tagesspiegel an den Minister und seine Anwälte. Und auch den Anfragen von Dezember an zu den Schöneberger Wohnungen, es geht ja um mehrere Immobiliengeschäfte, wurde entsprochen. Die beigefügten Kopien enthalten alle bis zum heutigen Tag eingegangenen Anfragen von Pressevertretern nebst Antwortschreiben, heißt es in einer weiteren Mitteilung des Gerichts vom 22. Januar diesen Jahres an das spanische Anwaltsbüro. Ja, Andreas, also das heißt, auch solche wahrscheinlich schon eigentlich datenschutzrechtlich relevanten Daten werden im Interesse der Regierung rausgegeben.
Naja, es fällt natürlich trotz alledem auf, und das ist ja das Entscheidende, was dahinter steht, dass er in einem sehr, ich sage mal, luxuriösen Lebenswandel sich befindet. Und da er ja nun ein Mitarbeiter, ein Angestellter ist der deutschen Bevölkerung, nämlich des Steuerzahlers, das dürfen wir nicht vergessen. Denn sein Gehalt, sein Salär oder seine Diäten, ist ein interessanter Begriff, man nennt die Politiker Einkommen ja nicht Einkommen oder richtig Kohle, die sie machen, sondern man nennt es Diäten. Das klingt so ein bisschen nach Abnehmen. Das ist ja auch so ein Propagandabegriff, den es schon seit Ewigkeiten gibt und kaum jemand hinterfragt. Aber wenn der sich dann beispielsweise in diesen Millionendingen bewegt, nun hat er natürlich noch einen Ehemann, wie wir wissen, der aber auch in öffentlichen Organisationen tätig ist, also auch wahrscheinlich mit staatlichen Mitteln, mit zum Teil mit durchfinanziert wird oder anfinanziert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn man in solchen Instituten oder Unternehmen eben halt aktiv ist. Ich weiß nicht, wo er gerade war, aber vermutlich sind das auch halböffentlich oder sogar öffentlich-rechtliche Unternehmen. Und ich finde, da hat der Bürger natürlich schon ein Interesse, was mit dem Geld so eigentlich passiert. Und aus diesem Grunde kann ich das nachvollziehen. Aber er hat recht, dass man natürlich an diese Daten nicht rangehen darf. Aber ich denke da an einen Prozess, den du mal gegen das Finanzamt geführt hast, wo also dann quasi tatsächlich intern von den, ich sage mal, handhabenden öffentlich Bediensteten Meldungen dann an die Presse gegangen ist und die dann da quasi eine Steuerhinterziehung draus gemacht haben, was es übrigens nie war. Das findet man im Netz. Und dann denkt man dann, das gibt's gar nicht. Das war was ganz anderes. Du hast das Finanzamt verklagt, aber es wird dann eben ins Gegenteil verkehrt. So ist es halt. Aber da wird natürlich kein großer Zinnober von gemacht.
Ja, also wir sind am Ende im wahrsten Sinne. Wir sind auch schon wieder bei anderthalb Stunden angekommen. Nehmt die Meldungen bitte alle mit einer gewissen inneren Distanz auf, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr unmittelbar betroffen seid. Seid ihr auch, aber immer nur bedingt und partiell. Und wenn ihr weiterhin an der hellen Seite des Lebens steht und euch nach oben entwickelt, wird euch viel weniger passieren, als ihr jetzt noch befürchtet. Lasst die Befürchtungen, lasst die Ängste. Es ist doch genau das, was sie wollen, das wissen wir jetzt durch dieses Papier. Das höchste Ziel ist, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Lasst uns die Gruppe sein, die das nicht mitmacht, sondern in einer inneren Freiheit bleibt, nämlich mit dem Aufblick nach oben und dem Wissen, unser Schöpfer wird zur rechten Zeit eingreifen. Auch dies ist genau wie der Great Reset gekündet und es dauert auch nicht allzu lange.
Also wenn du vom großen Schöpfer sprichst, finde ich immer ganz spannend. Im Prinzip geht dann meistens, das habe ich festgestellt, die Sonne hier wirklich auf. Also die Sonne geht dann hoch. Ich sehe gerade hier vor mir die scharfkantigen Schatten, die dort geworfen werden von den Bäumen auf den weißen Schnee. Das ist ein wunderschönes Bild, was sich uns gerade hier zeichnet. Und das ist immer ganz spannend. Ganz zum Schluss, wenn wir dann nochmal so die gute Nachricht des Tages nochmal rausbringen. Und die haben wir. Das Licht am Horizont liegt vor uns. Wir gehen strammen Schrittes darauf zu und fangen nicht an zu torkeln, lassen uns nicht durcheinander bringen. Dann ist alles gut. Aber jetzt wartet der Kaffee, auf den ich so lange warte.
Ganz schön vielleicht noch zum Schluss. Alles ist ja immer eine Wechselwirkung. Was der Mensch sät, wird er ernten. Sie haben Angst gesät und sie werden die Angst ernten. Und das werden wir noch beobachten. Und darauf freuen wir uns in diesem Sinne. Ich hoffe, dass der Kaffee ganz schnell hier ist.
Nach diesem wunderbaren Schlusswort werde ich dir 2 Kaffee jetzt brauen.
Danke, dass Sie bei unserem tollen Podcast dabei waren. Das hat sich jetzt wirklich eingebürgert.
Alles Liebe euch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.